Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge lautet Liquid Alternatives – Bedeutungsverlust einer Assetklasse. Liquid Alternatives, also alternative an Hedgefonds angelehnte Strategien im Mantel von Publikumsfonds, waren im Niedrigzinsumfeld unter professionellen Anlegern begehrt. Versprachen viele dieser Produkte doch Diversifikation dank angestrebter, vergleichsweise stabiler Renditen mit geringer Korrelation zu klassischen börsengehandelten Investments. Im Zuge des massiven Zinsanstiegs der letzten beiden Jahre lässt sich indes ein Stimmungswechsel beobachten. Ein Umstand, den wir zum Anlass eines Gesprächs mit Michael Lichter nehmen. Er ist Head of Product Management bei Lupus Alpha Asset Management. Die Fondsboutique bietet selbst liquide alternative Strategien, wie zum Beispiel Volatilitätsstrategien an und führt seit vielen Jahren eigene Marktstudien zu den Renditen und Absatzzahlen der sogenannten Liquid Alternatives durch. Heute bei uns im Studio Herr Lichter. Guten Tag, Herr Lichter.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Tja, diese Studie von Lupus Alpha, ich will nicht sagen, sie ist legendär, sie ist auf jeden Fall traditionell. Es gibt sie schon lange. Umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, dass Sie uns einmal kurz erklären, auf welche Quellen Sie sich berufen. Das heißt, auf welcher Datengrundlage Sie Ihre Untersuchung machen und seit wann Sie das machen.
Das mache ich natürlich sehr gerne. Also wir machen diese Untersuchung seit 2008. Wir sind damals gestartet mit der Idee, dass wir uns ein Bild vom Markt machen, der Alternativen, der Absolute Return Strategien, wie sie damals hießen. Und es gab eben keine Auswertung dieser Art. Und daher haben wir damals gedacht, machen wir das eben selber. Und die Grundlage bildete damals die Lipper-Datenbank, die Vordatenbank. Die kennen mit Sicherheit viele Hörerinnen und Hörer. Mittlerweile heißt die ein bisschen anders. Lipper wurde übernommen von Refinitiv. Mittlerweile gehört das Ganze zur London Stock Exchange Group. Aber die Daten und die Datenbank, die wir da dahinter nutzen, die ist immer noch dieselbe. Und das macht die Auswertung, zumindest aus unserer Perspektive, eigentlich weiterhin vergleichbar, auch mit den Auswertungen der Vergangenheit.
Können wir ein bisschen dazu sagen, welches Universum das einkreist? Sind das in der EU zugelassene Fonds? Sind das europäische Fonds? Sind das nur deutsche? Kann man etwas darüber sagen, wie Deutsche in diesen Fonds investieren?
Absolut. Also wir schauen uns wirklich nur die Strategien und die Fonds an, die für einen deutschen Investor zugänglich sind. Also alles, was eine Vertriebszulassung in Deutschland hat, ein Publikumsfonds ist, das ist in der Auswertung drin.
Aber wir kennen das von unserem Fondsbranche Was geht ab mit Morningstar. Wir können natürlich nicht sagen, welche Franzosen, wie viel Italiener in einen Fonds investiert haben, der einen Europapass hat und dadurch auch eine deutsche Zulassung hat. Also es ist schon, das muss man dazu sagen, ein europäischer View, der bei Ihnen dann entsteht. Aber wir haben quasi aus der Sicht dessen, was Vertriebszulassung in Deutschland hat, dann schon einen, ja, darf man wahrscheinlich auch sagen, omnipotenten Überblick über das Universum und kann was dazu sagen. Jetzt ist es ja so, dass unter Liquid Alternatives eine ganze Menge subsumiert wird, damit man jetzt nicht unbedingt Äpfel mit Birnen vergleicht oder Pauschalaussagen trifft. Was sind nach Ihrem Dafürhalten die wichtigsten Teilstrategien, die man kennen sollte, wenn man über die Liquid Alternatives spricht?
Ja, ich denke, wir sollten unterteilen einmal in die Absolute Return Strategien, die, wie der Name schon sagt, als Ziel haben, eine absolute Wertentwicklung hinzulegen, abzuliefern, unabhängig vom Marktumfeld. Und dann gibt es eben die Alternatives, wie sie hier auch in der Fonddatenbank hinterlegt sind, die einfach einen anderen Renditetreiber haben als die klassischen Anlageklassen, die wir alle kennen, Aktien, Renten und Ähnliches. Ich denke mal, bei den Alternatives, da spaltet es sich sehr auf. Also es gibt verschiedenste Strategien von gehebelten Produkten über Long-Short-Strategien bis hin zu einer Mischung von verschiedenen Strategien in Multi-Strategy-Ansätzen. Also es gibt eine sehr breite Auswahl an Strategien und wir versuchen uns eben so viele wie möglich davon hier anzuschauen. Und die gibt es eben auch schon eine lange Zeit. Also insofern haben die auch eine gewisse Daseinsberechtigung.
Sie haben eben gesagt, 15 Jahre lang gibt es diese Untersuchung schon. Was waren, wenn wir jetzt mal so zurückschauen, die wichtigsten Trends, die wichtigsten Veränderungen, die Sie in dieser Zeit dort in Ihren Untersuchungen haben beobachten können? Und lässt sich das Ganze vielleicht auch in Phasen einteilen?
Ja, ich würde mal mit der jüngeren Vergangenheit anfangen und dann ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Mit der aktuellen Auswertung, da sind die Ergebnisse natürlich auch immer noch am besten im Kopf. Ich denke mal, das negative Umfeld, das haben Sie eben schon in der Einleitung sehr gut angesprochen, man sieht deutlich, dass es Abflüsse gab aus dem Segment. Wir sprechen über etwas mehr als 19 Milliarden Euro. Das ist eine relativ hohe Zahl, wenn man das auch mal mit dem letzten Jahr vergleicht. In einem Halbjahr jetzt 2023 ist mehr aus den Fonds rausgeflossen netto als im ganzen Jahr 2022. Da waren es 17,5 Milliarden Euro. Also es ist ein schwieriges Umfeld, das kann man schon sagen. Aber es gibt auch positive Signale. Denn wir haben zum Beispiel einzelne Fonds und das sind tatsächlich über alle Strategien verteilt, ungefähr ein Drittel der Fonds, die Nettozuflüsse verzeichnen. Also es gibt auch positive Signale. Wir sehen, dass die Anzahl der Fonds auch relativ stabil geblieben ist. Das heißt, die Fonds und die Fondsanbieter haben sich nicht vom Markt verabschiedet, sondern die sind dabei geblieben, auch wenn das Volumen gesunken ist. Auch das ist ein positives Signal für dieses Segment. Hier können wir auch gleich nochmal ins Detail gehen. Ich denke, das ist aber die wichtigste und offensichtlichste Nachricht, was die aktuelle Studie angeht. Wenn ich mir jetzt mal das Verhalten der Strategien anschaue, auch hier, das ist eher ein mittelfristiger Trend, ist es so, dass die Strategien in der Breite eigentlich das getan haben, was sie tun sollen. Das heißt, sie haben eine Diversifikation ins Portfolio reingebracht, sie haben in ihrer Rolle als Alternatives Risiko und Rendite in einem Verhältnis geliefert, wie man es sich eigentlich erwartet hat, nämlich irgendwo zwischen Aktien und Renten, was die Performance angeht, aber auch was das Risiko angeht. Zwei Beispiele für das Risiko. Die Volatilität hat sich irgendwie zwischen Aktien und Renten bewegt, zwischen 5 und 15% PA in den letzten 5 Jahren. Und beim Drawdown, also bei der maximalen bei dem maximalen Wertrückgang war es eben so, dass 3/4 der Fonds tatsächlich den Drawdown begrenzen konnten auf maximal 20% in den letzten 5 Jahren. Und wir wissen alle, die letzten 5 Jahre waren ziemlich bewegt. Es gab eine Menge an Krisen und Unsicherheit im Markt. Und wenn man dann weiß, man hat eine Strategie, die vielleicht nur 20% abgibt, dann ist das schon eine sehr beruhigende Sache im Portfolio. Genau.
Kann man denn erkennen, dass bestimmte Strategien zwischenzeitlich mehr gehypt werden, dass es da Phasen gibt, wo man sagt, das ist jetzt die Zeit, in der eigentlich eher mal Volatilitätsstrategien genutzt werden und dann ist es wieder anschließend weniger, weil sie enttäuscht haben? Kann man solche Bewegungen in den Studien sehen?
Grundsätzlich schon. Es gilt natürlich die alte Regel, man kauft so ein bisschen Past Performance am Markt. Das ist leider so. Das, was gut gegangen ist, das wird dann im nächsten Jahr etwas mehr nachgefragt. Das ist leider so. Das ist nicht immer das beste Verhalten, muss man fairerweise sagen. Aber ich denke, es ist auch gut zu sehen, dass sich der Zuspruch zu den Strategien, dass der sich so ein bisschen verfestigt hat. Weil ein Trend, das ist also wirklich eine ganz klare Sache. Der Weg oder die Bewegung weg von diesen Absolut-Return-Strategien, die irgendwie eine absolute Rendite versprechen in jedem Marktumfeld, was eine sehr schwierige Aufgabe ist, das geht weg von diesen Strategien hin zu den Alternativen, also zu den diversifizierenden Strategien mit einem Blick auf das Risiko. Und das ist eine tolle Entwicklung aus meiner Sicht. Wir sehen, dass der Anteil dieser Alternative-Strategien seit 2014 kontinuierlich hochgegangen ist, also relativ auf das Gesamtuniversum schauend von, ich glaube, das waren unter 40% hoch auf 60%. Und im letzten Jahr ist es dann nochmal ein Stück hochgegangen, weil eben gerade Absolut-Return-Strategien in 2022 und jetzt auch in 2023 viele, viele Mittel abgegeben haben. Und das ist einerseits schade für die Fonds und für die Strategien, das ist klar, zeigt aber, dass man diesen Stellenwert als Stabilisator, als diversifizierendes Element im Portfolio jetzt anerkannt hat hier.
Das würde ja von einer Professionalisierung der Investoren sprechen, dass die mehr verstehen, was sie da tun, ja, und selektiver an die Sachen herangehen. Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wer investiert in Liquid Alternatives? Das werden Sie ja in der Studie wahrscheinlich jetzt nicht sehen können, wie die Anteilsinhaberstruktur der diversen Fonds aussieht, aber Sie können bei Lupus Alpha ein bisschen was darüber sagen, wer bei Ihnen kauft. Es gibt ja so die allgemeine Annahme, das seien eher professionelle Investoren, die so Liquid Alternatives machen und nicht die klassischen Privatinvestoren. Unterschreiben Sie das? Wer sind diejenigen, an die Sie sich wenden, weil das auch die sind, die es bei Ihnen nachfragen?
Ja, ich starte mal mit der Analyse, mit unserer Auswertung, weil wir natürlich uns anschauen können, welche Anteilsklassen werden denn nachgefragt, welche Anteilsklassen sind wie groß im Verhältnis, also institutionelle Anteilsklassen gegenüber Retail- oder Wholesale-Anteilsklassen. Und hier ist es tatsächlich so, dass sich die Struktur verändert hat im Laufe der Zeit. Also es war so, dass zu Beginn der Studie, also 2008, 2009, nur ein Viertel der Gelder, die man da gesehen hat in den Publikumsfonds, und wir schauen uns nun mal keine Mandate, sondern nur Publikumsfonds an, ein Viertel dieser Gelder waren institutionelle Investoren. Das heißt, damals waren 3/4 Umkehrschluss Wholesale- und Retail-Kunden. Das hat sich gewandelt im Zeitablauf. Es ist mittlerweile tatsächlich so, dass es ungefähr 40% institutionelle Investoren sind. Und 2020 hatten wir sogar mal einen kurzen Hochpunkt bei ungefähr paritätischen Verhältnissen. Also das Verhältnis von professionellen, institutionellen zu Retail und Wholesale, das ist tatsächlich eher ausgewogen. Und für mich ist das ein absolut gesundes Verhältnis, weil man sieht, das sind Strategien, die haben ihre Daseinsberechtigung. Ich möchte jetzt nicht sagen in jedem Portfolio, aber in fast jedem Portfolio.
Frage, Sie haben es eben angesprochen, Mittelabflüsse zuletzt, die an Dynamik gewinnen. Ist das über die gesamte Bandbreite der Liquid Alternatives hinweg oder sind es besonders einzelne Strategien, die anscheinend enttäuscht haben und jetzt nicht mehr als so attraktiv empfunden werden?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass leider über die gesamte Bandbreite die Abflüsse zu verzeichnen sind. Ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, in 2023 über 19 Milliarden Euro. Wir hatten auch Fonds mit Zuflüssen, aber die waren absolut in der Unterzahl. 2022, also in der letzten Auswertung, gab es noch ein paar Gewinner. Es gab also einzelne Strategien, vor allem sehr aktiennahe Strategien, gehebelte Aktienstrategien, aber auch marktneutrale Aktienstrategien, die über die Bank oder durch die Bank noch Mittel gewinnen konnten. Das ist aber jetzt leider in 2023 überhaupt nicht mehr der Fall. Das heißt, alle Strategien haben an der Stelle gelitten, aber es kam eben zu sehr wenigen Fondsschließungen, was wie gesagt ein sehr positives Signal ist.
Also müssen wir mal konstatieren, es gibt einen Liebesentzug, aber es stellt sich jetzt die Frage, warum man das weniger lieb hat. Warum kehren sich die Anleger, zumindest so wie von Ihnen beschrieben, doch in stärkerem Maße von den Liquid Alternatives derzeit ab?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, eine sehr umfangreiche Frage. Also aus der objektiven, ich nenne es mal Beobachterperspektive, aus der ich auf den Markt schaue oder wir, ist das schwer zu beantworten und schwer nachzuvollziehen, weil eigentlich machen Performance und Risiko das, was man erwarten würde, irgendwie zwischen Aktien und Renten. Man hat also eine Diversifizierung im Portfolio, man hat eine Drawdown-Reduzierung, man hat eine Stabilisierung im Portfolio, also eigentlich genau das, was ich möchte. Das bedeutet aber immer, dass ich auch mir den richtigen Fonds ausgesucht haben muss und den richtigen Manager, der den Fonds managt. Und die Managerselektion ist bei diesen Fonds, wenn man sich auch die Ergebnisse innerhalb der Strategien anschaut, sehr, sehr wichtig und entscheidend am Ende für das Gesamtergebnis. Und vielleicht ist es so, dass man den falschen Fonds ausgesucht hat, vielleicht ist es so, dass man sich für die falsche Strategie innerhalb seines Portfolios entschieden hat. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, gerade in 2023 haben wir so viele Gründe, eigentlich schon seit 2020, für Unsicherheit am Markt, die wir hier alle erleben. Vielleicht ist es auch da einfach die Suche nach dem vermeintlich sicheren und dem Bekannten, wenn man so möchte, um hier den großen Unbekannten innerhalb von solchen Strategien ein bisschen entgegenzugehen. Was aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht unbedingt recht gerechtfertigt ist. Ja.
Ich glaube, wir kommen der Sache gleich näher, wenn wir uns noch mal ein bisschen gemeinschaftlich fragen, wo die Gelder dann hingeflossen sind, die da abgezogen worden sind. Klären wir aber vorab mal noch, wir haben über Liquid Alternatives gesprochen. Die sind ja, wenn man so will, die kleinen Brüder und Schwestern des klassischen Private Equity, Private Debt, der Hedgefonds. Blick auch nach Amerika, wo diese Asset-Klasse illiquider Anlagegüter sehr viel mehr frequentiert ist als in Europa. Ist das, was wir hier bei den Liquid Alternatives sehen können, analog zu dem, was man über die Private Markets sagen kann und die illiquiden Anlageformen? Oder ist das ein eigenes Bild, was davon unabhängig ist?
Also anders als bei Publikumsfonds wissen wir ja alle, dass es leider keine breite, umfangreiche Datenbasis oder Informationsmöglichkeit gibt bei diesen Private Assets. Deswegen können wir das natürlich auch jetzt nicht so schön aufbereiten wie in der Studie. Wir können aber natürlich die Stimmen aus der Industrie, aus unserem Investorenkreis, auch aus der BVI-Statistik zum Beispiel, aufgreifen und sehen, die Nachfrage nach alternativen Private Markets, aber eben auch nach Hedgefonds ist weiterhin da. Ich denke mal, man hat auch eine gewisse Zielquote in seiner strategischen Asset Allocation als institutioneller Investor und da wird man erstmal dran festhalten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gerade in Deutschland so, dass Hedgefonds mit dem Namen einen sehr schweren Start haben bei vielen Investoren oder einen schwierigen Stand und deswegen sehe ich in Deutschland eher den Trend hin zu den alternativen privaten Märkten, aber weniger für Hedgefonds als Möglichkeit.
Gehen wir zurück zum Liebesentzug und gehen der Frage nach oder versuchen herauszufinden, woran es liegt mit Blick darauf, wo das Geld hingeht. Was vermuten Sie? Das kann man ja aus dieser Studie zunächst mal nicht erkennen. Aber wenn man das Gesamtbild sich anschaut, wo Mittelzuflüsse gewesen sind, wohin geht dieses Geld? Bei einer Wahlanalyse würde man von einer Wählerwanderung sprechen. Hier untersuchen wir einen Liquiditätsstrom. Diejenigen, die ihr Geld abgezogen haben bei Liquid Alternatives, was haben die damit nach ihrem Dafürhalten gemacht? Es wird wahrscheinlich nicht ein Weg, eine Entscheidung sein, aber zwei, drei Dinge, wo man sagt, da und da und da, da wird es wohl hingegangen sein. Und deshalb.
Ja.
Programmhinweis: Drescher und Sie. Ende November noch nichts vor? Dann besuchen Sie das Petersberger Treffen. Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und herausragende Persönlichkeiten aus der Finanzindustrie. Seien Sie Teil der führenden Investmentkonferenz, die jährlich hochrangige Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammenbringt und die wesentlichen Informationen zu einem Themengebiet oder Sektor zusammenfasst, analysiert und gemeinsam mit Gästen diskutiert. Erhalten Sie wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Trends in der Investmentfondsindustrie und treten Sie in den Austausch. Abgerundet wird das Programm durch Tacheles, dem Investmentgespräch, am Vorabend in der Rotunde des Steigenberger Grand Hotels auf dem Petersberg. Erleben Sie, wie die Vertreter der Fondsbranche und ihrer Verbände in eleganter Atmosphäre ungeschminkt die wichtigen Themen von morgen mit Repräsentanten aus Politik und Medien diskutieren. Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz auf dem Petersberger Treffen.
Absolut. Also Sie haben es selber schon gesagt, Disclaimer meinerseits, das ist jetzt meine Meinung und was man eben so zusammenträgt an Informationen aus dem Markt. Wenn man sich von Investmentbanken zum Beispiel Flowdaten anschaut, die machen immer schöne Aufbereitungen, da sieht man, dass Aktien eigentlich oder die Assetklasse Aktie eigentlich zu den Verlierern gehört. Das heißt, da kann das Geld eigentlich nicht hingeflossen sein. Der BVI hat jetzt zum Halbjahr zum Beispiel eigentlich einen erstaunlichen Zufluss für Aktienfonds, egal ob Publikumsfonds oder Spezialfonds, vermeldet. Also da scheint doch ein bisschen was hinzugehen. Widersprüchliche Daten, aber es scheint jetzt nicht der Sieger zu sein, also die Aktie an sich. Ich sag mal so, gestiegene Zinsen machen natürlich Renten und Festgelder irgendwie wieder attraktiv. Das ist ja fast schon ein No-Brainer, das ist jedem bewusst. US-Treasuries scheinen hier eine besondere Rolle zu spielen. Auch Rekordzuflüsse im ersten Halbjahr jetzt und auch zum Ende des vergangenen Jahres aus diesen Statistiken. Aber auch da ist das dann am Ende der Weisheit letzter Schluss. Ich bin mir da nicht sicher. Besonders auffällig finde ich an der Stelle das Thema Geldmarktfonds, weil auch die scheinen aktuell sehr beliebt zu sein. Man kriegt auf kurze Zeit eine relativ hohe Zinsversprechung. Das scheint erstmal sehr attraktiv. Das Problem ist natürlich, ist das langfristig sinnvoll? Ist das eine Kapitalanlage, die langfristig für mich Sinn macht, um Geld mal eben zu parken mit Sicherheit? Aber am Ende des Tages wird es für eine langfristige Kapitalanlage nicht reichen, wenn ich mein Geld nur zwischen US-Treasuries und Geldmarktfonds hin und her tausche. Eine wichtige Sache, die jetzt nochmal einen kleinen Schluss zur Studie oder eine kleine Brücke zur Studie schlägt, das vergessen die meisten Leute. Die gestiegenen Zinsen, die sind nicht schlecht für Alternatives. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, die Renten und die höher verzinslichen Instrumente, die sind jetzt eine Alternative. Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt auch viele Strategien im Alternative-Bereich, gerade im liquiden Alternative-Bereich, die profitieren von diesen gestiegenen Zinsen, weil zum Beispiel in einer Derivate-Strategie das ganze Geld gar nicht für die Derivate selbst benutzt wird, sondern nur ein Bruchteil davon und der Rest wird eben kurzfristig angelegt in zum Beispiel Renten von hoher Bonität. Und auf einmal hat man da Renditen von 3-4% nur aus dem sogenannten Basisportfolio und man hat einen super Rückenwind für die gesamte Strategie. Also ich sehe hier wirklich im Zinsanstieg keine Bedrohung für die Alternatives, auch wenn die Wahrnehmung jetzt mit den Abflüssen und vielleicht auch in der Komplexität eine andere ist.
Daraus würde man jetzt schließen, dass es den Verdacht gibt, die Liquid Alternatives seien als Zinsproxy benutzt worden und mit der Rückkehr des Zinses würde mancher diese Notwendigkeit nicht mehr erkennen, zumal in vielerlei Hinsicht doch größere Wohler drin war als erwartet, weniger Stabilität und im Verhältnis zur hohen Inflationsrate viele dieser Produkte das nicht amortisieren, was man da meint, sein Geld schützen zu müssen und andere sagen, ja, ich kann jetzt auch wieder in Aktien kaufen, die versprechen mir langfristig ohnehin einen größeren Erfolg. Im Zweifelsfall muss ich dafür die Volatilität dann mal hinnehmen. Das heißt, diejenigen, die bleiben, sind dann die, wie wir eben schon gesagt haben, professionelleren Kenner, die sagen, im Zuge der Diversifikation will ich das in meinem Portfolio drin haben. Ich will eine andere Form haben, aus der Erträge kommen, als das klassische Coupon- oder Dividendengeschäft und mich den Kursschwankungen nicht unnötig aussetzen. Was heißt das jetzt für Ihre eigene Produktpalette im Haus? Inwieweit können Sie anhand der Produkte, die Sie haben, ich habe eingangs gesagt, Volatilitätsstrategien gibt es beispielsweise bei Ihnen im Haus, inwieweit können Sie das dort wiedergespiegelt sehen, was die Studie Ihnen zeigt? Denn ich nehme mal an, diese Studie wird auch gemacht, um zu gucken, was ist mit unserem Absatzmarkt, wie entwickelt er sich und wie sind wir eigentlich zu bewerten im gesamten Meer der Liquid Alternatives?
Ganz genau. Also wenn ich jetzt mal auf die Lupus Alpha eigenen Produkte schaue, dann sehe ich und auch auf die Gespräche mit unseren Investoren, die wir natürlich regelmäßig machen und auch pflegen, die Nachfrage ist jetzt wirklich seit dem Sommer da. Also man sieht, es gibt viel Unsicherheit, ich brauche irgendwas, was anders ist, was stabilisiert, was irgendwie diversifiziert und wir führen wirklich sehr, sehr viele, viele Gespräche in die Richtung. Wir sehen große Nachfrage nach den Volatilitätsstrategien, wir haben hier Short-Volatilitätsstrategien, muss ich an der Stelle sagen, dass die Strategien haben 2022 und auch dieses Jahr eine hervorragende Performance hingelegt. Wir sehen Zuflüsse auf der institutionellen Seite. Wir sind wirklich sehr, sehr happy. Die Strategie macht das, was sie soll. Jeder, der versteht, was die Strategie macht, und das ist bei diesen Strategien eben sehr, sehr wichtig, dass man versteht, wann die sich wie verhält, ist zufrieden damit. Also hier sind wir wirklich glücklich an der Stelle. Ein zweites Beispiel aus unserer Produktpalette, das sind strukturierte Unternehmenskredite, sogenannte CLOs. Auch die profitieren in ihren Eigenschaften, das sind sogenannte Floater, das heißt, die passen sich immer an das aktuelle Zinsumfeld an, profitieren die gerade ungemein von diesen hohen Zinsniveaus und man kann im Investment-Grade-Bereich Coupons von über 6% erzielen, was schon Wahnsinn ist und das meine ich mit Rückenwind von der Zinsseite bei Alternatives, das ist genau das, was man verstehen muss. Hier sehen wir eben auch Zuflüsse auf der institutionellen Seite, fühlen wir uns sehr, sehr wohl und gut aufgestellt für die Zukunft. Mehr ist natürlich immer besser, das ist klar, aber ich denke, das sind zwei Beispiele für Strategien, die super funktionieren und wo die Erwartungen auf jeden Fall erfüllt, wenn nicht sogar übererfüllt wurden.
Versuchen wir einen Ausblick, Herr Lichter, ohne zu spekulieren. Wenn man sich diese Studien der letzten Jahre anschaut, wie sieht für Sie die Fortsetzung in der Zukunft aus, was die Trends angeht? Wenn Sie die zwei, drei Trends nennen sollten, wo Sie sagen, dahin wird sich dieser ganze Markt für Liquid Alternatives entwickeln. Was sind diese Entwicklungen, wo Sie sagen, die zwei, drei Aussagen wage ich?
Ja, also ich würde mich zu zwei Aussagen tatsächlich hinreißen lassen. Das erste wäre nämlich, dass man mehr auf die stabilisierende Funktion abzielt, also wirklich mehr auf Alternatives als etwas anderes in seinem Portfolio hinzielt, weg vom Absolute Return-Gedanken, feste 3 oder 4%. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, etwas, was wir auch in der Vergangenheit relativ gut darstellen konnten, dass es für Fonds, für Manager, für Strategien die besten Aussichten gibt, die ihr Risiko im Griff haben. Also die wirklich auf der Downside, also im Risiko, schauen, wie kann ich Verluste abfedern oder nur in einem bestimmten vorher definierten Feld mit einer Wertuntergrenze oder ähnlichen Strategien, wie kann ich hier Risiko rausnehmen für den Anleger? Das sind die Dinge, die besonders nachgefragt werden und machen wir uns nichts vor, die Unsicherheiten am Markt, die bleiben bestehen und da ist ist jemand, der sein Risiko im Griff hat, eher ein beruhigender Faktor.
Das würde ja, wenn wir dann jetzt ein Fazit ziehen, auch bedeuten, dass es keinen Bedeutungsverlust dieser Asset-Klasse gibt. Wir hatten das ja als Eingangsfrage, sondern dass das ein ganz normaler Wirkmechanismus ist, der da gerade zu beobachten ist. Etwas mit dem massiven Zinsanstieg zu tun. Wenn andere Entwicklungen, irgendwann werden die Zinsen immer wieder fallen, einsetzen, dann darf man annehmen, dass das Geld auch automatisch zurückkehrt. Aber was wir auf jeden Fall schon festhalten können, ist, dass es eine Professionalisierung der Investoren in diese Asset-Klasse gibt, weil die nicht mehr alles kaufen und weil die sehr viel mehr sich mit den einzelnen Strategien auseinandersetzt. Und Sie haben es gerade gesagt, mehr dieses risikoadjustierte Denken haben als die Naivität, dass es da irgendwo eine Zauberformel gäbe, mit der man konstante Erträge, Absolute Return, erwirtschaften kann. Das hat uns weitergeholfen, Herr Lichter. Ja, ich danke, dass Sie im Studio waren. Und hier kommt ja bekanntlich keiner raus, ohne eine Literaturempfehlung losgeworden zu sein. Deshalb interessiert uns natürlich, was Sie zuletzt am Strand, in den Bergen oder wo auch immer Sie waren, gelesen haben.
Ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht und dachte, ich muss mir jetzt irgendwas Neues ausdenken und ein Buch, das noch keiner kennt. Aber ich dachte mir, nein, back to the roots. Ich habe tatsächlich vor kurzem, ich bin eigentlich noch dabei, die Herr-der-Ringe-Trilogie nochmal gelesen. Und für alle, die es noch nicht gelesen haben, es ist auf jeden Fall lesenswert. Und für alle, die es schon mal gelesen haben, so wie ich, wenn man es nochmal liest, dann hat man nochmal viele, viele Dinge, die man beim ersten Mal oder beim zweiten Mal lesen nicht gelesen hat. Also ich bin ein großer Fantasy-Fan und die Art und Weise, wie Charaktere dargestellt werden oder man sich da so schön drin verlieren kann, das ist also eine sehr, sehr schöne Abwechslung zum Alltag.
Das spricht für Sie. Neulich hatte mir noch ein Value Manager gesagt, er müsste sich alle paar Jahre nochmal den Intelligent Investor vornehmen von Benjamin Graham. Bei Ihnen ist es also so, dass das eher die Herr der Ringe ist. Das ist alles in Ordnung. Ja. Danke, dass Sie im Studio waren, Herr Lichter. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Kanal hier abonnieren von den Fonds danken und uns regelmäßig folgen würden, wenn Sie uns weiterempfehlen an Ihre Kollegen und an Ihre Freunde, und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln wie gewohnt mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.